Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute reden wir darüber, wie es ist, wenn man sich als Frau einfach nochmal neu definiert und wir reden darüber, was das Ende einer Leidenschaft vielleicht mit dem Anfang einer anderen Leidenschaft zu tun hat und ob das immer alles freiwillig passiert oder nicht, darüber reden wir auch. Also es geht ein bisschen um das Abschiednehmen, um das Neustarten, das Beginnen und warum das auch ein feministisches Thema ist. Ist relativ klar, Frauen haben Rollen und wenn sie diese Rollen mal gefunden haben, dann wünscht sich die ganze Gesellschaft, dass sie sie nie wieder verlassen, weil das ist einfach so viel bequemer. Insofern freue ich mich über meine Gästin, eine Frau, die schon viele Rollen ausprobiert hat und in einer jetzt, in der aktuellen, auch extrem erfolgreich ist. Sie ist die Autorin der berühmten mittlerweile schon Gartenkrimis und jetzt wird sogar ihr erster verfilmt, hochkarätigst. Herzlich willkommen, Martina Parker.
Ja, danke, dass ich da sein darf, liebe Barbara. Ich freue mich wahnsinnig. Für uns ist das ja auch eine Art Wiedersehen.
Für uns ist das eine Art Wiedersehen, das stimmt. Und ich habe dann später noch eine Überraschung für dich.
Aha, kommt noch wer?
Nein, aber ich muss mir das ja selber in Erinnerung rufen, dass ich es nicht vergesse, die Überraschung.
Okay.
Aber ja, es stimmt, ja. Das ist ein Wiedersehen für uns, weil ich, deswegen beginnen wir vielleicht mit einer kleinen Anekdote. Als ich 2014 Chefredakteurin der Wienerin geworden bin, warst du eine der ersten Führungskräfte bei der Wienerin, die ich vorab, bevor ich den Job begonnen habe, getroffen habe, um mir ein bisschen ein Bild zu machen. Und ich kann mich noch recht genau erinnern, wir haben uns in einem Café verabredet, ich war schon dort und du bist hereingepoltert, quasi wie ein Wirbelsturm, behangen mit so Produktsackerl, weil du gerade bei einem PR-Termin warst und hast dich dorthin gefälzt und hast dann gesagt, ja, weißt du, ich werde dir das Geld bringen. Ich bin die für das Geld. Und ich habe mir gedacht, aha, okay. Und habe erst später herausgefunden, dass natürlich die Beauty-Seiten, du warst verantwortlich für das Beauty-Ressort in erster Linie, und dass sozusagen das Umfeld, dass da die hochkarätigsten Kunden dabei waren und die sozusagen das Geld gebracht haben. Aber die hätten natürlich kein Geld gebracht, wenn sie nicht ein Umfeld, sozusagen redaktionelle Umfelder gehabt hätten, die sie auch so attraktivieren, dass sie das Geld dann bei uns hätten lassen wollen. Und ich habe mir nur gedacht, oh, bumm, die hat ja irgendwie den Turbo aufgedreht. Kannst du dich umgekehrt erinnern?
Ich weiß, was ich angehabt habe, lustigerweise. Ich weiß, dass ich ein weißes Sakko angehabt habe, weil das habe ich urselten, aber wenn man so schnell dreckig wird damit. Und ja, ich habe dich auch total sympathisch gleich empfunden und habe mich wahnsinnig gefreut, dass du zu uns kommst. Ich kann mich auch ganz gut erinnern an die erste Redaktionssitzung. Da hast du dich nämlich überhaupt nicht eingemischt und hast nur gesagt, ja so, ich bin die Neue und macht's nur. Ich möchte mir mal anschauen, wie ihr so arbeitet. Und das habe ich für einen total guten Move gehalten, ja, weil er, glaube ich, wir haben ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon einige Führungswechseln gehabt in der Wienerin. Oft halt so die meisten oder oft natürlich viele halt ihren eigenen Dings gleich mal mitbringen. Und du hast dir das einmal angeschaut. Und das habe ich eigentlich sehr, sehr spannend gefunden, diese Zugangsweise.
Ja, für mich war es ja wirklich quasi ein Sprung ins kalte Wasser, weil ich kam ja von einer Boulevard-Tageszeitung und habe mit dem ganzen Lifestyle und auch Frauenmagazin-Sektor gar nicht so viel anfangen können. Umso erstaunlicher, dass ich jetzt eigentlich einen ziemlichen USB draus gemacht habe, weil ich jetzt schon viele Jahre eigentlich hauptsächlich mich mit diesem Thema beschäftige. Aber für mich war spannend und das war eben ich kann mich nämlich nicht an alle Begegnungen mit den Führungskräften erinnern, aber an die mit dir eben schon relativ stark.
Hat mir es noch in eine Anekdote eingefallen. Lustig, weil ich glaube, du warst ja eben, wie du gerade gesagt hast, quasi neu im Bereich Monatszeitung. Ja. Und dann sind irgendwie bei der Redaktionssitzung sind dann halt Themen vergeben worden und da hattest du halt manchmal 3 Reportagen und vielleicht 2, 3 Einzelseiten zu betreuen. Und ich glaube, du hast nachher zu mir gesagt, was macht sie eigentlich das ganze Monat? Das habe ich auch wahnsinnig lustig gefunden.
Ja, es war für mich ein bisschen ein Rhythmuswechsel, weil ich natürlich aus einer Produktion kam, wo man quasi auf Akkord getrimmt war. Die Qualitäten von tieferer Recherche habe ich dann erst im Laufe der Zeit herausgefunden. Aber wir haben auch gemeinsam erlebt, wie sich sozusagen dieses Produkt und auch die Branche verändert haben. Also das Magazin war ja ganz stark sozusagen auf Print gedrillt, unter Anführungszeichen, das war das Premium-Produkt. Damit hat man auch Geld verdient und digital natürlich auch, aber das war jetzt kein Income für diese Redaktion. Und das ist dann, das hat sich ein bisschen verändert. Also ich glaube, ich habe ein bisschen den feministischen Kern dort entdeckt aus der Entstehungsgeschichte der Wienerin und habe den so toll gefunden, dass ich den gerne entwickeln wollte. Und der ist aber ein bisschen dem kommerziellen, okay, so viel als möglich Produkte als Inserate drinnen zu haben, die ja Frauen grundsätzlich immer auch einen Mangel unterstellen, sonst bräuchte man die ja nicht. Und ich glaube, da hat sich einiges zusammengelegt. Die Printkrise, dann dieser inhaltliche Unterschied und wir sind beide. Also du bist vor mir von der Wienerin weg und ich bin dann vor, also quasi kurz nach Covid von der Wienerin weg. Aber wenn du heute so drauf schaust, ja tatsächlich schon auch, weil deine Themen waren auch feministisch, auch wenn du Frauen interviewt hast, wenn du Julia Roberts oder Susan Sarandon interviewt hast, was du ja durftest, luxuriöserweise, dann hatte das ja auch immer einen frauenpolitischen, aber einen feministischen Approach. Und wenn du heute so drauf schaust, wie sich das entwickelt hat, diese Beauty-Industrie und Feminismus, würdest du sagen, das passt eigentlich eh sowieso nicht zusammen?
Es ist spannend, dass wir gerade jetzt darüber sprechen. Ich habe nämlich die letzten Wochen in der Wiener Nationalbibliothek verbracht, um in alten Wienerinnen zu stöbern.
Wirklich?
Das ist nämlich so, genau. Ich starte mit einer neuen Krimiserie. Da kommt der erste Band am 2. Juli. Miss Vergnügen wird das heißen. Und da geht es auch ganz stark um Konzerne und auch um Beauty-Konzerne. Und ich war so ein bisschen auf Spurensuche. Und wenn man das so durchblättert dann, also diese Urwienerinnen, ich habe begonnen bei der Veronika Belikan, das war so um die Jahrtausendwende und die Veronika war ja so quasi eine Feministin der ersten Stunde. Das war damals, muss man jetzt erklären, vielleicht für die jüngeren Zuhörerinnen, der Wiener war damals so das Lifestyle-Magazin in den 80er, 90er Jahren und irgendwann kam dann noch die Idee, man tut da ein Schwesternmagazin für Frauen und das war am Anfang wirklich irrsinnig rotzig, ja, irrsinnig selbstbewusst. Überhaupt keine Beauty drin, überhaupt kein Lifestyle drin, gar nicht. Ja. Und ich bin dazugekommen, ich komme eigentlich war damals im Wirtschaftsverlag, habe ein Fachmagazin gemacht und hatte dadurch auch immer schon eher so einen fachlicheren Zugang zu Kosmetik. Also nicht so juhu rosa, sondern mich hat interessiert einfach das ganze Wirtschaftliche dahinter und die Menschen dahinter. Und die Veronika, wie ich sie kennengelernt habe, hat sich eben die Wienerin entschlossen, jetzt auch Lifestyle zu machen. Ja. Und ich kann mich erinnern, da habe ich einen Artikel abgegeben und da war irgendwas über Zellulite und was über Dellen. Und die Veronika hat gesagt, Frauen haben keine Dellen, Frauen sind keine Autos. Ja. Und das waren so Grundansagen, ja. Und da haben wir dann eben auch entwickelt in diesen Lifestyle-Formaten einen Lifestyle-Journalismus, der einen wahnsinnig hohen Anspruch hatte. Ja. Also eben zum Thema Schönheit hat man eben nie nur an der Oberfläche gekratzt. Ja. Das ging wirklich bis zu irgendwelchen Laboraufdeckungsberichten, eben Interviews mit wahnsinnig viel Tiefgang, Interviews mit Künstlern, das Thema Schönheit betrachtet in einem kulturell-historischen, in einem gesellschaftspolitischen Kontext und so weiter. Ja. Und was mir eben auch aufgefallen ist bei dieser Spurensuche, also ich konnte mich zum Teil noch wirklich an manche Ausgaben wahnsinnig stark erinnern und ich weiß auch wirklich, wie viel Zeit da reingeflossen ist, um so eine hohe Qualität herzustellen. Ja. Also da hat es wirklich Geschichten gegeben, die waren über 4 Seiten und da sind 8 Leute dazu interviewt worden. Ja. Und da hat es Redaktionssitzungen zu jedem Zwischentitel gegeben. Ja. Also das war, kann man sich, glaube ich, heute, wo wahrscheinlich wahnsinnig viele mit KI arbeiten, 10 Sonnentipps, spuck sie mir aus, kann man sich das überhaupt nicht vorstellen, wie viel Recherche damals betrieben wurde. Ja.
Und, ja, aber wenn du eh jetzt gerade noch ein bisschen so in dieser historischen Bubble drinnen bist in der Nationalbibliothek, hat sich da was verändert, denkst du? Also einerseits gesellschaftlich, also Feminismus ist möglicherweise heute viel mehr Mainstream und eben viel breiter da. Andererseits muss man sagen, alle diese Magazine oder diese Medien, die sehr stark auf diesem Frauenfokus drauf waren und dementsprechend stark von der Beauty-Industrie ja mitfinanziert wurden, so wie die Wienerin ja auch, die sind ja alle, also die gehen sozusagen zurück. Also die haben nicht mehr diese Reichweite, nicht mehr diese Bedeutung. Würdest du sagen, da gibt es einen Connex?
ich denke, es hat einfach auch in den Beauty-Konzernen einen kompletten Wandel gegeben. Also es war zu der Zeit, wie ich noch bei euch war, war halt sehr viel mit österreichischen Geschäftsführern, mit österreichischen Zentralen, mit österreichischen Niederlassungen, die auch eine Entscheidungsgewalt hatten. Hallo. Und das ist halt alles dezentralisiert worden. Jetzt sind irgendwie die Konzerne in Paris. Für die hat jetzt eine Wienerin oder auch eine kleine Zeitung oder ein Kurier überhaupt keine Bedeutung. Weil die sehen das einfach, Österreich sowieso als Appendix von Germany. Und alles, was sie interessiert, ist eine Influencerin mit mindestens 500.000 Followerin. Mhm. Ja. Und da fällt Österreich einfach komplett durch den Raster. Und man kommt gar nicht zu dem Schritt, wo man eine Qualitätsevaluierung machen würde, was für eine Qualität hat, was für ein Medium.
Weil ja, das aber das braucht man dann auch nicht mehr machen, weil es das ja. Medium dann nicht mehr gibt.
Ja, also genau. Dann, das, die okay, haben das aber, gar nicht mehr auf dem Radar.
Ja, aber eben Influencerinnen sind schon am Radar und alle die, die dort gut verdienen, verdienen natürlich auch damit, dass sie eben Produkte, das was früher eine Anzeige in einem Magazin war, ist halt jetzt sozusagen über das Vehikel einer Influencerin, die natürlich Vertrauen erzeugt, deswegen leichter junge Mädchen und Frauen zu einer Kaufentscheidung verleitet, sind jetzt natürlich sozusagen das Neue, Bessere.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, mit diesen Beauty-Trends oder Beauty-Ja-Nein ist gerade aktuell so wie in der Mode. Also eine Freundin von mir ist in der Modebranche, die war jetzt auf einer Modemesse und die sagt, sie hat das Gefühl, es gibt überhaupt keinen Trend mehr, es gibt alles. Ja. Und genauso nehme ich das jetzt auch wahr. Ich meine, niemand von uns hat den kompletten Überblick über die gesamte Gesellschaft. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mich in meinem Bekanntenkreis umsehe, ich habe wirklich alles dabei. Ich habe Frauen, die klätzeln von ihren Kosmetikprodukten jedes einzelne Label runter, weil sie kein einziges Label ertragen in ihrem Badezimmer oder sich ein Jahr Kaufstopp auferlegen, weil sie eben raus wollen aus dieser Kapitalismusfalle. Ja. Oder sagen sie, keine Ahnung, sie baden nur mehr in Sesamöl. Bis zu Leuten, die sagen, das Leben ist so hart gerade, ich vergönne mir was und kaufe mir eine sauteure Creme oder einen sauteuren Duft, einfach weil ich es verdient habe, weil ich eh so hart arbeite und das Geld morgen eh nichts mehr wert ist. Also du hast im Prinzip alles durch. Mhm. Was mir auffällt jetzt rein, was die Berichterstattung in den Medien anbelangt, ich habe halt das Gefühl, dass die meisten Magazine unter einem Wahnsinn oder auch Zeitungen oder egal welche Formate unter einem unglaublichen Zeitdruck stehen, dass sich da einfach in der Medienlandschaft so viel verändert hat, natürlich online first und dann aber auch noch, du bist eigentlich gezwungen, das höre ich halt so von Kollegen, Kolleginnen, so viel rauszuhauen, zack, 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 zack und das, dann bleibt die Qualität logischerweise auf der Strecke. Und du hast dann eben vielleicht nicht mehr die Firmen, die sagen, uns geht es nicht um Quantität und dass unser Produkt fünfmal abgebildet ist, weil das erkennt ja auch dann die Kundin als zu werblich und nimmt es dann nicht mehr ernst. Ja. Das hat ja damals eine erfahrene PR- oder Marketingfrau erkannt, ja, dass eine zu werbliche Berichterstattung nicht nur positiv ist. Weißt du, wenn da riesengroß das Ding, sondern es braucht ja, es muss ja ernst genommen werden von den Leserinnen.
Ja, und natürlich war es, also die Wienerin, also für alle, die das jetzt nicht mitbekommen haben, aber die Wienerin so in der Form, wie es die Martina und ich gekannt haben und wo wir dabei waren, die gibt es so nicht mehr. Also wir sind, Martina ist vor mir gegangen, da möchte ich dann eh noch ganz kurz auch drauf kommen und ich bin dann eben kurz nach Covid gegangen und eben zur kleinen Zeitung. Aber für dich war es schon, du warst 20 Jahre in diesem Job, warst Kolumnistin, warst sozusagen auch in diesem Leben drinnen, also in diesem journalistischen Slash, aber auch sehr aufregenden, weil eben internationale Interviewgäste und so. Also war es schon auch ein Abschied. Und ich möchte ein bisschen über Neustart und Altes gut zurücklassen oder was damit machen, reden. Und vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie es dir mit diesem Abschied denn gegangen ist.
Naja, das hat sich bei mir so weißt du, aus einem Bauchgefühl heraus entwickelt. Ja? Also ich habe halt eine gewisse Abwärtsspirale bemerkt, aber jetzt nicht nur jetzt in dem Medium, sondern auch in der ganzen Branche, in der ich mich bewegt habe. Ja? Es war eben jahrelang so, wie du gesagt hast, es wurden uns tolle Interviewpartnerinnen angeboten und durch diese immer geringere Wertschätzung vom Print, eben durch diese Dezentralisierung, dass das halt alles weg aus Österreich ist und so weiter, ist das halt dann einfach nicht mehr passiert. Da sind da halt Models angeboten worden, die hat niemand gekannt, was jetzt auch egal, weil man kann die ja auch spannend wahrnehmen. Die waren aber jetzt nicht wahnsinnig spannend, weil du ihnen die Fragen vorher schicken musstest, aber nicht den Models selber, sondern den PR-Leuten und die dann eigentlich nur mehr drei Fragen über Haarspray zugelassen haben. Also du konntest nicht einmal jetzt mit denen als Frau oder als Person, weil es muss ja, kann eine Person auch spannend sein, wenn sie nicht berühmt ist. Ja. Also du konntest gar nicht diese Chance wahrnehmen, da jetzt irgendwie eine Art von Journalismus, den ich halt gewohnt war, zu führen oder zu machen. Ja. Und es war einfach so ein Bauchgefühl. Irgendwann habe ich, ich glaube, meine Worte waren damals zu dir, Barbara, eher auf, weil ich habe das Gefühl, es wird dann immer besser. Ja.
Ja. Also so. Ja, du solltest recht behalten.
Ja. Und ja, das war so. Und das war ja an einem Datum, wo ich ja nicht wusste, was das für ein schicksalshaftes Datum sein sollte, ja, weil irgendwann hat unser damaliger Geschäftsführer dann gesagt, so, ja, das ist eh lieb, dass du es uns allen jetzt erzählt hast, du gehst, aber ich brauche das auch schriftlich, ja, du musst jetzt irgendwie deinen Vertrag kündigen, gell. Und ich weiß noch, ich habe das gemacht am 13. März, ja, und am Montag war dann Lockdown. Und das war so verrückt eigentlich, ja, weil das war um 7 in der Früh und ich kann mich noch voll an diesen Tag erinnern, weil das war der Tag, wo auf einmal diese ganzen WhatsApp überall aufgetaucht sind von diesem Lockdown. Ja. Irgendjemand hat irgendjemanden gekannt, der in der Regierung war und wusste, ein Lockdown wird kommen und man soll jetzt Nudeln und Klopapier und Bohnendosen kaufen. Und das haben dann einfach alle gemacht. Ja.
Ja, aber und dennoch so, hat dieser Lockdown in Wahrheit das gestartet, was jetzt dein Leben ausmacht und was du jetzt irgendwie mit Leidenschaft erfüllst. Nämlich du hast begonnen, an einem Buch zu schreiben und jetzt kann man ja sagen, naja, okay, man hat sowieso immer geschrieben und da irgendeine Geschichte trägt ja jeder Mensch in sich, also schreibst du halt jetzt deine. Aber du hast es ja ein bisschen anders gemacht. Du hast, dir war zu wenig los, nur alleine zu schreiben.
Ja, also die Sache war die, also ich bin da gesessen mit wahnsinnig viel Zeit und dann hat sich, wenn du dich auch erinnern kannst oder auch ihr da draußen, könnt sich sicher erinnern, es wollte dann jeder mit dir ununterbrochen diese drohende Seuche besprechen. Ja? Also ich habe am Tag 15 Telefonate geführt mit Freunden, Bekannten, Verwandten, wie gefährlich ist die Seuche, darf man jetzt ein Backerl, was vor der Tür steht, hereinholen oder sitzt da der Virus drauf und frisst einen und irgendwann ist mir das alles zu viel geworden, weil ich bin auch irgendwann, aber erst vor kurzem draufgekommen, ich bin eine extrovertierte Introvertierte. Ja? Das ist irgendwie eine ganz anstrengende Kombi. Naja, weil du nach außen nur extrovertiert wahrgenommen wirst. Ja? Mhm. So wie du gesagt hast, ich bin da in das Meeting reingepoltert und holler die Waldfee. Aber eigentlich wirst du dann trotzdem oft auch zu viel wieder. Ja? Und vielleicht sind auch deswegen viele extrovertierte Introvertierte auch Schreiber, weil sie dadurch, quasi die saugen wie so ein Schwamm unglaublich viel auf. Mhm. Und dann müssen sie das aber mit sich allein verdauen, ja? Mhm. Um das irgendwie so zu machen. Ja. Und ich habe halt verdaut, indem ich da halt beschlossen habe, okay, jede Journalistin trägt, glaube ich, irgendwie so die Idee in sich herum, ich könnte mal ein Buch schreiben. Und habe halt begonnen und habe noch gar nicht gewusst, wo die Reise hingeht. Und dann war aber quasi dieses Verarbeiten von diesen ersten Kapiteln schon da. Und dann ist mal wieder Fahrt geworden. Da habe ich gedacht, okay, jetzt kommt wieder diese extrovertierte Phase, aber mit wem rede ich jetzt? Ja, weißt du, meine Verwandten wollten nur über den Virus reden, ich wollte aber nicht über den Virus reden. Habe ja extra eine Welt erfunden, wo es keinen Virus gibt. Und habe dann begonnen, über Facebook hat es begonnen damals und später auch Instagram, Leute mit einzubeziehen in Details in meinen Handlungssträngen. Also das sind Details wie, also jetzt nicht, welches Auto fährt die Figur, wie heißt der Hund, welche Musiknummer spielt die Türglocke und das hat sich dann aber immer weiterentwickelt.
Und das hat sich natürlich auch für die quasi die wachsende Community zu einem guten Zeitpunkt ergeben, weil ja alle
waren daheim.
Ja, genau. Und daheim waren.
Ja, und die haben wahrscheinlich auch gedacht, so endlich einmal ein Post, wo es nicht um die Seuche geht und reden wir halt über das. Ja. Und ich muss aber sagen, ich weiß, ich war am Anfang wirklich nervös, wie ich damit begonnen habe und habe gedacht, na, was ist, wenn da jetzt keine Antwort? Das ist irgendwie auch peinlich. Und dann hat eben die Sandra, Freundin von mir, die dann lokal hat gesagt, na, ich teile das auf meiner Seite und so, weil da schauen immer alle quasi, ob das lokale Lieferservice macht oder nicht und so. Es war halt so eine ganz andere Zeit. Ja.
Und hast du es in dem Moment eigentlich als einen Wendepunkt schon begriffen oder hast du gedacht, okay, ich will keine solchen Infos mehr, ich will mit meiner Zeit irgendwas anderes machen und möglicherweise ergibt sich da was anderes, weil der eine Job war ja nicht mehr da und das wusste ja keiner, ob das jemals irgendeine Art von Erfolg wird. Die meisten Bücher wären ja kein Erfolg.
Also das Witzige war, ich hatte ja keinen Verlag. Also ich habe mir das relativ einfach vorgestellt. Ich schreibe jetzt ein Buch und dann schreibe ich halt drei Verlage an und dann habe ich einen Verlag. Und dann bin ich erst durch die Susanne Christek, also das ist meine Schreibschwester, draufgekommen, dass das in der Branche überhaupt nicht so läuft. Ja? Also die Sache ist so, 90% der Menschen, die ein Buch schreiben wollen, fangen nie an. Die sollen immer erzählen auf Partys. Ja? Ich habe auch so eine super Idee für ein Buch. Ja? Die fangen gar nicht an. Und von den 90%, die anfangen, finden 98% keinen Verlag, weil nur 1-2% Prozent aller Manuskripte angenommen werden. Und von denen, die dann einen Verlag gefunden haben, floppen 90%, weil 90% aller Bücher keine 1000 Stück verkaufen.
Also obwohl ich jetzt nicht annehme, dass du das zu dem Zeitpunkt schon gewusst hattest. Aber jedenfalls ein neues Projekt im Sinne von, das wird jetzt mein Leben und das, damit kann ich auch ein Leben finanzieren am Ende. Das könntest du ja nicht gewusst und auch nicht geahnt haben. Sondern es war, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, tatsächlich ein...
Es war eine Corona-Beschäftigung.
Genau.
Ja, genau. Also ich hatte damals diverse andere Projekte auch noch so am Laufen, von Consulting bis zu Kundenzeitungen. Also ich hätte jetzt schon davon noch eine Zeit lang leben können und es hätten sich neue Türen aufgemacht. Nur war halt im Moment alles auf Stillstand. Ja. Es war alles komplett auf Stillstand. Was ich aber im Nachhinein war, das eigentlich, also vielleicht romantisieren wir diese Vergangenheit, aber ich habe es eigentlich ganz einmal angenehm gefunden. Ich habe die ersten Wochen immer gedacht, endlich ist eine Ruhe. Endlich ist einmal eine Ruhe, was denn bis dir gegangen ist.
Ja, also mir ist es ja, man muss dazu sagen, ich war da noch bei der Wienerin. Die Wienerin wurde mal sowieso eingestellt. Die war für 4 Monate komplett, wurde der Druck und alles, die Redaktion war komplett in der Kurzarbeit. Auch ich. Und ich habe in der Zeit mich irgendwie seelisch über Wasser gehalten. Ich habe halt die Podcasts, die ich vorher schon begonnen hatte, einfach wöchentlich erhöht. Also ich habe alles das, was mich nervt, was mich beschäftigt, was ich mir denke, da muss es doch noch irgendeine schlaue Frau geben in Europa, die mir da was dazu sagen kann. Das habe ich gemacht von zu Hause, dann von der Steiermark aus. Und ich hatte aber privat das Thema, dass meine psychisch kranke Schwester genau zu Beginn von Covid einen Schub hatte und sie deswegen in Graz war, in der Psychiatrie unter Gefängnisbedingungen. Das werfe ich nicht der Psychiatrie vor, sondern diesen Corona-Bestimmungen. Mhm. Und das hat mich und uns als Familie einfach wahnsinnig hergenommen. Der Podcast war meine heile Welt, unter Anführungszeichen, weil dort konnte ich noch selber gestalten. Die Wienerin war mir wurscht an sich. Und das andere war, okay, wie kann man es schaffen, dass man da wieder Kontakt herstellt und wird sie jemals wieder herauskommen aus dieser schrecklichen Phase einfach.
Mhm. Und hat sie sich erholt dann?
Ja, aber nach einem halben Jahr erst.
Okay.
Also sie...
Ja. Nein, ich will jetzt aber überhaupt nicht im
Nein,
General
also
gesehen,
aber ich verstehe natürlich zu sagen, okay, wenn einmal Stopp ist und sozusagen diese dynamisierte Welt sich mal kurz in eine Ruhe gönnen muss, dann wäre ich emotional auch auf der Seite von diesem Zukunftsforscher, wie heißt er?
Der Horks hat damals so einen
Zukunftsartikel geschrieben. Und im September werden wir alle sitzen und wir werden uns freuen, wie geerdet, gelassen und wie quasi ruhig wir als Gesellschaft geworden sind. Sind wir ja nicht.
Nein,
es ist ja heute schlimmer als je zuvor gefühlt. Ja. Aber für mich war es auch, für mich war diese Zeit jetzt kein nur Pausetaste. Ich hatte auch 2 Kinder mit Homeschooling und so. Und ja, also ich kann diese Zeit nicht wahnsinnig romantisieren, weil dafür war sie einfach nicht gut genug.
Ja. Na, wir haben damals lustig, also es war halt auch Land. Vielleicht ist es auch am Land auf jeden Fall einfacher, als in der Stadt damals war. Halt dann immer so, weiß nicht, so Alternativen gesucht. Ja, wir sind halt dann... Ich weiß, ich habe damals Geburtstag gehabt und dann sind wir im März ein bisschen Bärlauch pflücken gegangen und dann haben wir halt ein Picknick gemacht und oder zu Weihnachten, Weihnachtsfeier ist bei uns immer ganz groß. Ich bin mit einem Engländer verheiratet, gibt es immer einen riesen Truthahn und so. Und da hat es dann auch eine Wanderung gegeben mit Truthahn-Sandwich. Und ich weiß, am Anfang, wie noch bebautes Gebiet war, da hast du ja Abstand halten müssen. Ich glaube, ein paar Meter oder so. Und da ist halt diese ganze Gruppe so entzerrt gegangen und dann im Wald sind wir dann wieder näher zusammengerückt und so. Ja. Also, ja. War schon eine arge Zeit.
Ja, aber deine Corona-Beschäftigung hat dann tatsächlich zu einigen geführt, was jetzt dein Leben ganz maßgeblich bestimmt. Also einerseits hast du einen Verlag gefunden.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank.
Haben wir dann schon gedacht, wie peinlich vor der Community. Erzähle ich denen ein Jahr lang, ich schreibe ein Buch und dann druckt es keiner. Aber dann hätte ich es wahrscheinlich selber gedruckt im Self-Publishing, also wenn das jetzt gar nicht hingehört hätte.
Ja, und du hast nicht nur einen Verlag gefunden, sondern du hast auch jemanden gefunden, der für dich das Cover macht. Und wie ich den ersten Band gesehen habe, Zurgerast, wurde ich, wie soll man sagen, im Positiven getriggert, weil ich sofort wusste, wer diese...
Wirklich?
Ja, sofort. Natürlich auch den Connects, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt nicht weit, da muss ich nicht weit denken, aber die Magdalena oder Lena Zotti, die war früher Artdirektorin der Wienerin und hat für dich und ich glaube für das ganze Genre eigentlich eine komplett neue Bildsprache erfunden, weil sie Illustrationen gemacht hat, statt eines blutgetränkten Messers oder anderen Dingen, die gelegentlich auf Krimis zu sehen sind. Und das habe ich cool gefunden.
Ja, ist eine lustige Geschichte zum Thema eben Gemeinschaft und Frauenfreundschaften und so. Also ich habe diese Montagsfrage heißt das bei mir, wo ich am Montag in Schreibphasen Menschen mit einbeziehe. Und die Lena hat das irgendwie mitbekommen und macht dieses Cover komplett von sich aus. Also ich habe nie zu gesagt, machen wir ein Cover. Okay. Die Lena schickt mir irgendwann das und sagt, hey, ich habe mitgekriegt, du schreibst einen Krimi. Irgendwie, ich habe so eine Eingebung gehabt, eine kreative, und so würde das nicht das Cover taugen. Gell? Und ich habe mir gedacht, na, die Arme, das werden sie nie nehmen, ja, weil ich gewusst habe zu dem Zeitpunkt, ich habe mich dann langsam schlau gemacht über Verlagswesen, das ist wirklich das Letzte, was ein Autor oder eine Autorin bestimmen darf, ist ein Cover. Weil das eben so marketingrelevant ist, ob ein Buch verkauft oder nicht verkauft, muss man doch den Verlag verstehen. Ja? Also der kann nicht jetzt jeden, ich will jetzt die Kindergartenzeichnung meiner Tochter als Cover haben, das geht einfach nicht. Ja? Und ich habe aber dann trotzdem, weil ich so begeistert war, dieses Cover der Community gezeigt. Und danach habe ich es dann so nebenbei in einer Marketing-Sitzung eben mit dem Verlag, habe ich gesagt, okay, also übrigens, es gibt einen Coverentwurf von einer befreundeten Illustratorin und ich weiß, ich werde es eh nicht nehmen, denn man muss auch dazu sagen, der Gemeiner macht eigentlich bei den Kriminalromanen sehr oft Fotos und die sind recht ähnlich gestaltet. Da gibt es eben so eine Verlags-CI und das hilft ja oft auch Neuautorinnen, weil du quasi gleich als Teil von diesem Universum erkannt wirst.
Du erkennst
wirst,
dann ja. den du erkennst, Verlag und dann, ja, wenn er dir taugt, dann genau, greifst du vielleicht stärker mal hin.
Genau, ja. Also wenn du, keine Ahnung, Claudia Rosbacher magst und du liegst daneben und schaust fast gleich aus, dann schaut die vielleicht da auch zweimal hin. Und dann hat der Jochen sich so angeschaut, naja, es ist schon toll, aber es ist ja kein Krimi, das ist ja kein Krimi, so schaut kein Krimi aus, gell. Und dann habe ich gesagt, naja, aber das haben jetzt schon 6.000 Leute für super gefunden und so, ja. Und dann haben wir sie eigentlich über diese Montagsfrage dazu gebracht, den Verlag darüber überhaupt eine Sitzung abzuhalten. Und der Jochen ist der Marketingchef und Vertriebschef, der hat sich dann drüber traut.
Ja, aber natürlich schlau, weil da kann auch kein Verlag und kein Marketingchef was dagegen argumentativ vorbringen, wenn man eine Community schon hat und diese Community ist gleich potenzielle künftige Käuferinnen, sprechen sich für was aus, ist das ja eine riesen Fokusgruppe. Und wenn die das sagen, dann ist das natürlich ein starkes Argument.
Ja, also ich habe dieses Gemeinschaftsding, das ist bei mir halt unglaublich stark ausgeprägt. Gell? Also ich schaue immer wirklich, also auch bei dem jetzigen, also aktuell ist ein, ja, wie kann man sagen, es ist ein Gartenkoch, Anekdoten, Schmöker, Wohlfühl, Leben wie im Gartenkrimi-Buch, würde ich sagen.
Es war nur ohne, dass man sterben
muss. Ein Sachbuch, keiner stirbt, ja. Und da sind auch, da habe ich mit einbezogen eben Gärtnerinnen, die Uschi Zetzlitz als Kräuterhexe, Waldpädagoginnen, also einfach wiederum aus der Community Leute und habe mit denen gemeinsam Rezepte gesucht, sind auch alle namentlich erwähnt, die nehme ich auch mit in meinen Newslettern, also ich bin ganz stark Newsletter-affin. Da gibt es die Parker-Post, die kommt alle 1 bis 2 Monate. Ist wie ein persönlicher Brief. Das ist wirklich sehr zeitintensiv, weil mit der auf jeden Newsletter, ich meine, der geht im Moment an knapp 2000 Leute und da schreiben mir, weiß ich nicht, sicher 100 Leute zurück und ich schreibe denen dann noch einmal zurück. Weil das halt wie ein Brief ist.
Aber ja. Martina, weißt du es jetzt schon ein paar Mal, also weil es eben immer wieder mal kommt, diese Community und Gemeinschaft und auch, dass du als Mensch ja auch jemand bist, der Resonanz braucht, also in irgendeiner, du bist vielleicht diese Introvertierte, die dann das Produkt dann auch auf den Weg bringt, auch alleine, aber eigentlich bist du ein sozialer und auf Austausch ausgehender Mensch. Wie viel hat dir denn jetzt nicht nur Input, sondern auch Energie, also was da diese Gärtnerinnen, diese Protagonistinnen in den Büchern auch, und wir werden kurz dann auch noch über den Film reden, da sind ja auch immer Frauenfiguren dabei, die von irgendwo inspiriert sind. Und ich glaube, die Vera, für alle, die es jetzt noch nicht gelesen haben, aber die Vera ist zumindest, die ist immer dabei, oder?
Also die Gartenkrimiserie ist so aufgebaut, die wäre jetzt eine Figur, die immer dabei ist, aber prinzipiell steht von diesem Gartenclub immer eine Person verstärkt im Zentrum. Da ist immer der Scheinwerfer so drauf. Aber mein Metathema sind auf jeden Fall Frauen. Also das ist lustig, weil ich habe vor kurzem von Benedict Wells das Hörbuch gehört über das Schreiben und er hat gesagt, jeder Autor, jede Autorin hat ein Metathema. Ja? Und bei ihm ist es die Einsamkeit. Der ist, glaube ich, als ganz kleines Kind ins Internat gekommen und hat bis heute ein Einsamkeitstrauma. Er schreibt immer über Einsamkeit. Und bei John Irving, der schreibt immer über Bären, ein Hotel in Wien, über Ringer und über Transsexuelle und so, ja. Also jeder hat so ein Metathema, ja. Und dann war ich fast erleichtert, weil ich schreibe jetzt eben eine neue, oder habe bereits zwei Bände einer neuen Krimiserie vorgeschrieben und das sind wieder fast nur Frauenfiguren. Und
aber warum ist
okay,
das?
Okay, vielleicht ist das so.
Ja, okay, aber dann ist das Metathema für dich Frauen. Ja. Herzlich willkommen bei Fair and Female. Aber was ziehst du aus diesem Thema? Was macht es denn für dich aus?
Ich finde diese Frauenfiguren so viel spannender. Es ist total witzig. Also wir haben heute Castlist geschrieben und ich glaube, ich habe 46 Personen im Cast, was unglaublich ist. Das ist wie eine Kinoproduktion fast. Und ich glaube, zwei, mehr. Also es ist, ich weiß nicht genau den Prozentsatz, aber es sind viel, viel mehr Frauen. Ja?
Und die Castlist, muss man vielleicht erklären, ist jetzt für diese anstehende Verfilmung des ersten Romans die Besetzungsliste quasi. Ja. Wer spielt mit? Und da sind so viele Frauen. Okay, und du sagst, das sind die spannenderen Charaktere.
Ja.
Was denkst du, woran liegt das? Dass, ich meine, wir müssen uns nicht um die Unspannung von männlichen Charakteren unterhalten, aber was macht Frauencharaktere für dich und für möglicherweise auch Stories oder Filme oder Serien so spannend?
Für mich sind sie einfach vielschichtiger. Ja, vielschichtiger.
Hast du ein Beispiel?
Naja, dann würde ich jetzt mein erstes Buch spoilern. Also bei meinem ersten Buch kommt eine Person, ich sage es einmal ganz global, eine weibliche Person mit etwas, was sie tut, davon. Ja, und da wurde lange dann diskutiert, jetzt auch in diversen Sitzungen, was den Film anbelangt, ja, darf man so eine moralische Botschaft rauslassen, ja oder nein? Ja? Also ist das gut oder schlecht, ja. Und das Witzige ist, in diesen Film-Drehbuchsitzungen werde ich wahnsinnig oft dann gefragt, so, ja, aber was hat sie sich dabei gedacht, ja? Und das ist für mich dann eine total spannende Frage, weil ich dann durch diese Frage dann noch tiefer, weißt, in die Köpfe meiner Charaktere reingehe, ja. Also ich muss dann auch oft wirklich so sitzen, wirst du so wie meditativ und halt die Hände, sind jetzt keiner, also ich halte dann irgendwie die Fingerspitzen auf die Stirn und senke den Kopf und versuche mich dann wieder in dieses Kapitel, in diese Szene rein zu begeben, ja, weil mich dann wirklich, wenn ein ganzer Saal voller Menschen anschaut mit dieser Frage, was hat sie sich dabei gedacht? Ja,
aber ich finde das, das total spannend. Ja. Ich habe mit dem Bernhard Eichner, auch ein Krimi-Autor, ein sehr berühmter oder erfolgreicher in Österreich, genau diese Frage auch besprochen, weil der hat ganz oft, so wie in Totenfrau, der hat immer oder oft eben weibliche Protagonistinnen, die eben morden, teilweise sehr clever, teilweise aber auch sehr brutal. Und er hat mir gesagt, die Frage, was hat sie sich dabei gedacht, die wird halt nur weiblichen Protagonistinnen gestellt, weil man sozusagen sich denkt, ja, warum denn nicht?
Aha, na, das habe ich jetzt noch nicht so empfunden, aber ich war noch nicht in der Situation, dass wir einen Mann so tief beleuchten, vielleicht weil ich den Männern nicht
Nein,
so...
Nein, weil es von Männern viel mehr davon ausgeht, dass sie grundsätzlich gewaltbereit, also nicht kriege, das werde ich mir schon anders holen, während Frauen, dass sozusagen diese Rolle... Das muss sozusagen so einen riesen Grund dahinter geben, dass sie sowas tut, weil man es ihr gar nicht dem zutraut.
Okay.
Dass man, auch wenn man jetzt kleiner, körperlich unterlegen ist, irgendwas tut. Ich sage, ich gehe jetzt von diesem Mordfall von Bernhard Eichner aus.
Ja.
Und die aber zum Beispiel, weil sie mit Messern wahnsinnig gut umgehen kann, weil sie mal eine Ausbildung gemacht hat, also das auch verwenden kann. Also so damit ein bisschen eine Parität herstellen kann. Und das finde ich jetzt interessant, dass sie mir etwas durchkommt. Mehr wollen wir dazu ja nicht verraten.
Ja, wobei, also ich überlege jetzt gerade, also wir haben uns auch die Fragen gestellt und das finde ich also wahnsinnig lustig, dass jetzt quasi dann... erwachsene Menschen, wir sind alle erwachsene Menschen, ja, aber so meine Figuren zwar ernst nehmen, ja, also dass du wirklich Diskussionen dann hast, also da gibt es für eine Person einen gewissen Tom, das ist der On-Off-Freund von der Protagonistin Vera, der ist halt bindungsunfähig, ja, und dann gibt es da Diskussionen so, ja, aber wieso ist der so bindungsunfähig? Und dann sagt jemand anderer im Team, naja, das ist wegen seiner Mutter, weil diese mit dem Clown abboscht, das ganze Gesicht hat voller Schminke gehabt, weil es mit dem Clown so aufgeschmust hat und so, ja, und ich sitze daneben und denke mir, Wahnsinn, ja, die tun so, wie wenn die alle echt werden oder so, ja, und das finde ich aber natürlich wichtig. Ist ja logisch, das ist ja ganz, ganz wichtig für einen Film.
Aber
auch,
das ist wahrscheinlich schon auch, weil ich glaube, ganz viele Frauen kennen so einen Tom. So einen Typen, in den man sich irgendwann mal verliebt hat, warum auch immer. Und der einen höheren Stellenwert kriegt über das Leben, obwohl er ihn überhaupt nicht verdient. Und das ist dann eine Projektionsfläche. Da macht man sich dann gern auch Gedanken, warum der so tut oder nicht tut.
Wahrscheinlich denkt jeder an seinen eigenen Tom.
Ja,
genau. Wenn ich nur wüsste, warum er so ist, wie er ist. Das letzte Rätsel der Menschheit.
Lass uns doch noch ein bisschen zum Film kommen. Ich habe schon gesagt, Zurgrast wird jetzt verfilmt, kommt im Streaming bei Join dann zum Streamen raus. Und es ist eine Produktion von eben Puls 4, Puls 24, 7 Media,
also
irgendwie, wie die heißen.
Es ist die Pro7, Puls 4, Sat1, also diese
die ganze Gruppe
ist dabei. Und es kommt dann ab Jänner nochmal auf Servus.
Genau, ab Servus. Und da, wenn du schon von deiner Castliste sprichst, dann verrat uns mal, wer da alle mitspielt in diesem Film.
Also die Leading Female Role, was ich wahnsinnig toll finde, ist die Hilde Dalig.
Ja, kennt man aus Vorstadtweiber zum Beispiel.
Ja, die Julia Koch spielt die Eva. Also da war ich auch, das war auch so ein Aha-Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, wow, die sieht ja wirklich so aus wie in meinem Kopf. Wobei nicht alle Figuren so aussehen, wie ich sie prinzipiell jetzt mir optisch vorgestellt habe. Also es kann durchaus sein, dass dann im Film jemand blond ist, der in meinem Buch dunkelhaarig ist oder umgekehrt oder größer oder kleiner und so weiter. Aber generell kann ich wirklich sowohl der Produktionsfirma Gebhardt Production als auch der Castingdirektorin Nicole Schmidt wirklich nur Rosen streuen. Also es war wirklich bei jedem einzelnen Schauspieler habe ich das super gefunden. Ja. Also auch wenn die jetzt anders ausgeschaut haben, da bin ich jetzt nicht so festgelegt, was die Optik anbelangt. Aber das ist einfach wow, super. Ja, kann ich voll damit leben, unterschreibe ich sofort, finde ich toll, ja.
Und es wird auch im Südburgenland gedreht, oder?
Es wird im Südburgenland gedreht und ja, lustige Anekdote gibt es auch noch zu einem sehr bekannten männlichen Schauspieler, der dabei ist, zu Manuel Rubey. Den habe ich nämlich kennengelernt bei der Lesebühne zum Mitsingen von der Susanne Christek. Das ist eine unglaublich lustige Veranstaltung in den Breitenseer Lichtspielen. Findet zweimal im Jahr circa statt. Man trifft sich dort zum gemeinsamen Karaoke-Schlagersingen. Und zwischendurch gibt es immer einen Gast, der aus seinen Büchern liest. Und das war noch in der Pandemiezeit, weil wir hatten da noch Masken, wir haben hinter den Masken gesungen, hat der Manuel sein Buch präsentiert, Einmal noch schlafen, dann ist morgen. Und mein Buch war noch gar nicht heraus. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt Gott sei Dank schon einen Verlag, aber eben noch kein Buch. Und die Susanne zerrt mich quasi von der Signierschlange raus zu ihm hin und sagt, das ist die Martina, die schreibt auch ein Buch und das wird sicher ein Bestseller. Und wenn das einmal verfilmt wird, darfst du vielleicht mitspielen. Ja? Und ich bin so in den Boden versunken. Ja? Also ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der kein Foto mit Manuel Rubey hat, weil ich habe mir dann gedacht, wenn ich jetzt den noch mal ein Foto fragt, dann halt mich der für einen kompletten Psycho, dass der so Verrückter und so, ja. Weil der dann halt so lieb gelächelt, ja. Und so, ja, wie man halt so lächelt auf so eine seltsame Ansage. Und ich habe gedacht, Susanne, bitte, warum sagst du sowas? Und lustigerweise, das Leben ist ja dann oft total verrückt, ja. Treffe ich ihn dann ein halbes Jahr später, der war mein Buch bereits heraus und war, glaube ich, gerade frisch auf der Bestsellerliste, bei einer Lesung am Attersee und mein Mikro hat nicht funktioniert. Also ich konnte, es war meine dritte Lesung, also ich habe keine Ahnung von Technik gehabt und es hat immer so gemacht, ja. Und immer so, ist so der Wind so drüber und so, ja. Und er geht wirklich da vorbei auf dieser Seepromenade und sieht mich, ja, und fragt, ob er mir helfen soll und bindet dann so ein Taschentuch über dieses Mikro, ja, damit das quasi halt geschützt ist, ja. Und das war dann, habe ich dann ewig auf Lesungen erzählt, weil immer, wenn irgendwo ein Mikro kracht, dachte ich, Moment, hat wer ein Taschentuch, ja, die Manuel-Rubey-Geschichte und so. Und dass er jetzt wirklich mitspielt, das ist so crazy. Also wenn man das in einem Buch schreibt, dann glaubt dann das keiner, weil das so aufgeklickt klingt.
Und er spielt ja den Paul, oder?
Ja, der Paul,
also er spielt
der Zurgröste.
Den Architekten, der Zurgröst ist. Und dann schauen wir mal, was der Paul über den Paul so sagt.
Hallo liebe Martina, hallo auch liebe Barbara. Also was der Paul von der Geschichte hält, sagt er dir noch nicht, weil dazu kann ich noch zu wenig aus der Figur sprechen und möchte ich es auch noch nicht. Außerdem würde der Paul wahrscheinlich von der Geschichte, da er ja nicht wahnsinnig gut wegkommt, nicht so viel halten wie ich. Aber eine Geschichte, die dir zwar bekannt ist und mir auch, aber den HörerInnen nicht und die ich immer noch wahnsinnig schön finde, weil es so auch ein Akt der Selbstermächtigung für mich als Beobachter darstellt war. Wir waren am Attersee, es ist wahrscheinlich 3 Jahre her. Wir haben eigentlich einen Künstler besucht, der da ausgestellt hat und dann haben so, wie so oft bei ländlichen Kulturinitiativen üblich, sehr engagierte Menschen Brötchen geschmiert und Säfte verkauft unter Anführungszeichen für freie Spende. Und dann saß da eine Dame mit hohen Stiefeln, die Krimis schreibt. Ich habe das freundlich zur Kenntnis genommen und habe mir gedacht, hoffentlich kommen ein paar Leute. Ich weiß, wie das ist, wenn man liest und sich was vorbereitet hat und dann kommt keiner. Und ich glaube, sehr viele sind es nicht geworden, aber ein paar waren da. Und ich habe dann aus der Ferne diese Reise deiner Bücher mit Staunen und Freude beobachtet und es ist einfach eine wahnsinnig schöne Geschichte. Jetzt bist du beim Film auch noch. Herrlich. Also finde das wirklich etwas, woran man sich auch aufrichten kann und möchte dir herzlich dazu gratulieren. Ohne Wenn und Aber. Genau. Und ich freue mich auf die Dreharbeiten. Seid herzlich gegrüßt. Alles Liebe. Pfiat euch.
Ja,
ist der lieb?
Ich habe den Manuel heute noch angerufen und gesagt, ob er nicht irgendwie ein bisschen was beitragen möchte zu unserem Gespräch. Und lustig, aber er hat halt nicht das Taschentuch vergessen in seiner Attersee-Geschichte.
Ja, ich glaube, das sind diese selektiven Wahrnehmungen. Dir ist dieser eine Satz eingefallen und mir ist dieser andere Satz eingefallen zu unserem Treffen. Ja. Ja. Und so kommt dann die Geschichte zusammen. Ja. Nein, aber es stimmt wirklich. Das waren so Bierbänke, gell? Und ja, es sind dann schon ein paar Leute, aber es waren nicht wahnsinnig viele, da hat er absolut recht. Ja. Also ich meine, es kannte mich auch keine Sau, ja, muss man halt auch dazu sagen. Ja,
ja, aber zurückgehend auf die Geschichte, die du von der Susanne und diesem ersten Begegnung mit dem Manuel erzählt hast, glaube ich, taugt es ihm jetzt eh ziemlich, dass er da dabei sein kann.
Ja, also ich freue mich auch wahnsinnig. Ich freue mich so wahnsinnig, wenn sich so ein Kreis irgendwie schließt oder so, gell? Und der Manuel ist ja auch Feminist.
Ich weiß.
Ich auch, sehr super. Ja.
Ich habe ihn mal damit gehäkelt, dass ich sage, aber nur weil du zwei Töchter hast, reicht das noch nicht, dass du sagen kannst, dass du ein Feminist bist. Haben wir aber mittlerweile schon aufgelöst. Unter anderem in einer Folge von Fair and Female.
Na, unbedingt nachhören.
Sag mal, jetzt ist dieser Film, der ist sozusagen, also der hat jetzt nicht mehr so viel mit dir zu tun, weil du ihn zwar begleitest, aber Regie und so weiter und also das macht er einfach für andere. Aber du hast gesagt, du hast jetzt schon zwei andere Bücher geschrieben. Das heißt, dass diese neue Serie, die kommt wahrscheinlich auch, das ist dann auch wieder ein bisschen ein Neustart. Oder zumindest ein Step, wo man nicht genau weiß, gerade wenn man erfolgsverwöhnt ist, wie du jetzt gerade, hast du denn sowas wie Angst oder Zweifel oder plagt dich sowas, wenn du dich jetzt wieder auf ein anderes Feld, auf ein neues Feld begibst?
Also ich habe Angst und Zweifel bei jedem Kapitel. Also mein Anspruch ist, dass die Krimis immer, immer, immer besser werden. Und das kommt ja auch dazu, du als Autorin, du fischst ja eigentlich immer trotzdem in deinen, wie sagt man, der Gedankenpool, Denkpool, die Art, wie du schreibst. Also mir fällt zum Beispiel ganz, das ist ein Beispiel, ja, bei einem anderen Krimi-Kollegen, also ohne Wertung, das ist einfach nur, was mir auffällt, immer tut diese Figur die Stirn runzeln, ja. Und wenn dir das einmal auffällt, das macht mich schon ganz fertig. Am liebsten würde ich es umschreiben, ja, weil die kann immer die Stirn rauslegen, die muss mal was anderes machen, wenn sie quasi jetzt empört oder aufgeregt oder was auch immer ist. Und vor sowas ist aber niemand gefeit, ja, weil jeder hat natürlich so Lieblingsredewendungen oder Lieblingssachen. Und da muss man sich echt ganz stark an der Nase nehmen, dass man trotzdem seinen Schreibstil auch immer wieder weiterentwickelt und nicht Sachen immer wieder verwendet oder es zu beliebig wird oder austauschbar wird. Weil gerade bei so erfolgreichen Serien liegt natürlich das auch die Versuchung sehr nahe. Ja? Also ich glaube, irgendein Erfolgsautor, ich habe leider vergessen, welcher hat einmal gesagt, ein amerikanischer, so, if you wanna write a successful book, write one successful book and then write the same book again and again and again. Ja? Und das finde ich aber falsch, ja, weil das merken die Leserinnen irgendwann und dann bricht dir die Serie irgendwann weg, ja, weil dann ist halt gehen, ja, weil du kannst das nicht immer, weißt du, denselben Trick, das geht nicht. Ja? Ich finde, du musst dich weiterentwickeln. Und das Problem ist nur, dass dieses sich selbst auf einer Metaebene betrachten unglaublich hinderlich ist. Ja. Also ich glaube, darum sind auch so viele Schriftsteller deprimiert oder saufen oder ich weiß nicht was, ja, weil sie immer in dieser Diskrepanz sind. Du darfst eigentlich nicht dich selbst kritisch beobachten, musst dich aber kritisch beobachten, ja. Nur möglichst halt nicht zur selben Zeit, während du schreibst. Am besten ist, du schreibst frei von der Leber weg und tust es dann in einem Redigierdurchgang kritisch beobachten.
Und ja, hast du das? Am besten. Also hast du so einen Modus?
Ja, und ich merke auch, nichts, was du im Leben gelernt hast, ist umsonst. Ja. Also ich bin so froh, ja, dass ich jetzt früher eben in meinem Job als Ressortleitung so viele Texte redigiert habe, ja, dass ich redigieren kann. Und das kommt mir jetzt aber auch in der Drehbucharbeit zugute, weil ich jetzt nicht so, was dir dran hängt, dass irgendwas nicht umgeschrieben werden darf oder nicht verändert werden darf. Ja. Also oder auch, das merke ich jetzt auch, so Teamfähigkeit, also das habe ich einfach auch in meinem früheren Job gelernt. Also viele haben Angst, dass auch in Verlagen diese Autoren, die sind oft so Sonderlinge und so seltsam und mit denen kann man nicht normal reden, weil die nicht teamfähig sind oder so. Ja. Und aber bei der Angst zu bleiben, hast absolut. Und ich habe vor jedem Buch einen halben Nervenzusammenbruch, dass die Leute nicht mögen und scheiße finden und hassen und gerade bei einer neuen Serie, weil ich denke, da werden sicher sagen, naja, es ist eh super, aber ist kein Gartenkrimi. Ja, es ist eh kein Gartenkrimi, ja, sonst wäre es ja ein Gartenkrimi, aber das heißt halt immer. Ja.
Aber ist es trotzdem ein Krimi?
Ja, also ja. Ist es schon. Genau. Also wenn es ist ein Krimi, ja. Und mit einer britischen Ermittlerin, weil man schreibt am besten über das, was einem nahe ist. Ja, ich habe einen britischen Ehemann, der britische Lifestyle beeinflusst uns ganz stark. Ich wollte immer schon eine Britin zeichnen, die Sorgenpüppchen häkelt, ja, und damit ihre Umgebung beglückt. Ja, die halt ein bisschen schräg ist. Ja, die war Hausfrau, die war Friseurin, strandet in Wien, weil ihr Trottel-Ehemann sie wirklich bei seinem Wien-Wochenende aussetzt. Ja, die strandet da so zwischen dem 22. Mühlwasser und dann später auch der inneren Stadt, denn sie war mal Friseurin und irgendwie kommt das Gerücht, dass sie mal an Spice Girl einen Lippenstift verkauft hat und daraus wurde dann gleich die Visagistin der Spice Girls, also die Wien ist da ja recht schnell mit solchen Gerüchten, ja. Und ja, sie ist zwar schminktechnisch in den 90er Jahren stehen, dem ist aber wurscht, weil die sind gerade eh in. Und landet dann so ein bisschen auch eben in diesem Konzerngefüge. Und weil wir eben ganz am Anfang von dieser Kritik an Konzernstrukturen gesprochen haben, ja. Also das ist eben ein Thema, weil meine Krimis haben immer, obwohl sie wahnsinnig lustig sind, einen sozialkritischen Tiefgang. Und ich glaube, es hängt sehr vom Rezipienten ab, wie sehr er sich auf dieses Sozialkritische einlässt oder nicht. Ja, es gibt sicher welche, die bleiben an der Oberfläche hängen und finden das lustig. Und dann gibt es halt welche, die regt das halt sehr zum Nachdenken an, was es da eben an sozialkritischen Dingen gibt. Sei es jetzt wie im ersten eben diese Unsitte, da alles mit so komischen Siedlungen voll zu schachteln am Land und alles zuzubetonieren. Aber eben nicht so anklagend, sondern das schwingt so mit und so durch und du kannst dich damit befassen oder auch nicht. Beim zweiten war es das Umweltschutzthema ganz stark. Sind Umweltschützer automatisch immer gute Menschen oder kann man auch für die gute Sache das Falsche tun? Beim dritten... Was war es beim dritten eigentlich? Ja, da waren es Influencer, die Bloggerin.
Mhm. Waren die, ja. Wie hast du die in deinen Tiefgang hineingebracht?
Ja, da war eben auch der Stress, den die hat, dass die quasi für immer mehr Likes und immer mehr Dings Grenzen überschreitet. Ja.
Ihre eigenen persönlichen,
dann eben auch, also mit der Beziehung, also die gehen da bis ins Darknet, sie und ihr Instagram-Husband, ja, um quasi jetzt dieses Radl halt immer weiter zu bedienen, ja. Mhm. Und das ist aber jetzt, das ist jetzt nie so, dass ich das jetzt als zentrale Message auf den Klappentext schreibe, ja, aber das passiert so, wie halt auch Dinge so im Leben passieren, ja. Du gehst ja auch immer, wie du durchs Leben gehst, die Art, wo du den Scheinwerfer hinrichtest, nimmst du das so oder so oder so wahr, ja. Aber es ist alles quasi, finde ich, in meinen Krimis da. Und ich lade halt ein, auch darüber nachzudenken.
Okay, also man kann, wenn man möchte, eine Konzernkritik erwarten von diesen neuen Bänden. Und sie kommen bald, oder?
Genau, am 2. Juli genau kommt Missvergnügen und auch der darauffolgende Band ist schon geschrieben, das ist Missverständnis. Da geht es um eine, auch sehr lustig, eine Castingshow für fabelhafte Frauen 50+, auf einem Flusskreuzfahrtschiff mit einem komplett korrupten Medienmacher, der quasi nur diesen Trend quasi 50+ gerade für sich bedienen möchte, um Anzeigenkunden zu gewinnen.
Ah, okay. Ja, wir kommen, damit schließt sich unser schöner Bogen. Okay, aber was ich merke ist und was mich natürlich freut, ist, dass du trotz dieser vielleicht auch Achterbahnfahrt oder auf dieser Entwicklung, die du halt jetzt genommen hast in den letzten Jahren, sich an deinem Wesen und an deinem sozusagen an deinem Spotlight, wie du durchs Leben gehst, zum Glück nichts verändert hat. Das freut mich, dass du an der Stelle immer noch die Martina Barker bist, die ich vor fast 10 Jahren kennengelernt habe.
Wahnsinn, 10 Jahre, denn das
2014
war Wahnsinn.
Was?
Ja, nein, also es ist wahnsinnig nett.
Achso, dann
nett,
ist es
gell?
Schon, was ist fast schon mehr als 10 Jahre fast. Ne?
Ja, jetzt gehen wir in die Kammer besprechen.
Ja, genau.
Nein, also war, ja, toll. Also danke, dass ich da sein durfte, mit dir sprechen. Auch so eine kleine Zeitreise für mich.
Ja, war ganz interessant.
Und wirklich auch sehr, sehr spannend finde ich eben diese zwei Beispiele, weißt du, sowohl unsere Ding als auch mit dem Manuel jetzt, ja, wie die komplett selbe Situation, was bei dem jeweiligen hängen geblieben ist. Ja. Bei ihm war es die Panik, oh Gott, es kommen zu wenig Leute. Bei mir war das vielleicht diese Angst auch einmal da oder so. Und ja. Und ich habe mir nur gedacht, ja, ist das der Manuel Rube, so peinlich, ich habe mich so blamiert vor dem damals.
Na, das ist mir offenbar nicht so aufgefallen. Ja, ich wünsche euch jedenfalls euch, sage ich dich jetzt auch dazu mit dem ganzen Team, dass das auch gute Dreharbeiten werden und dir natürlich weiterhin nicht nur Missverständnis, oder?
Und also immer mit Abstand.
Ja.
Missverständnis, und Missvergnügen.
Missvergnügen ist das Erste, ja. Also wünsche ich dir viel Vergnügen.
Danke.
Mit all dem, was du noch vorhast. Und danke fürs Dasein.
Ja, ich sage auch nochmal danke und ja, bis bald.
Bei euch sage ich auch ganz lieben Dank. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Alle Infos zu Martinas Büchern und Aktivitäten schmeiße ich euch in die Shownotes und wir hören uns wieder. Alles Liebe und Baba!